Guten Morgen. Wir machen wieder in Matthäus weiter. Wir haben letzte Woche ja schon ein bisschen was gehört. Und heute schauen wir uns Matthäus 26, die Verse 36 bis 46 an. Und ich möchte einen Titel mal sagen, den ich mir gedacht habe, nämlich Der Held Gottes. Warum, erkläre ich vielleicht noch ein bisschen später. Zuerst, oh, da kommt ein gutes Echo. Bevor wir da hinkommen, möchte ich ein bisschen kurz über Helden reden. Wer von euch schaut sich gerne so Filme mit Helden an oder liest Bücher mit Heldenfiguren oder so? Also ich auf jeden Fall. Genau, da sind wir ganz klar fasziniert davon. Es ist immer ganz klar, wer der Gute, wer der Böse ist. Und am Schluss kommt immer was Gutes heraus, es kommt immer ein Sieg heraus. Und diese Heldengeschichten ziehen sich durch alle Kulturen dieser Welt. Also das gibt es in antiken Griechenland, das gibt es in China, das gibt es in Südamerika, in Afrika, überall gibt es die. Einfach deswegen, weil alle davon fasziniert sind. Und wenn man heute schaut, was so im Kino kommt, ich sage nur Marvel, sind alle ganz begeistert, riesige Hits sozusagen an Filmen und die Leute schauen die gern an, weil sie sich gern Helden anschauen. Es gibt überall in diesen Filmen so Heldinnen oder Helden, die Unglaubliches vollbringen und die ganz speziellen Heldenmutter haben. Und eins von diesen Standardelementen, die man in all diesen Filmen hat, ist der große Kampf ganz am Schluss. Der wird zum Beispiel am Vorabend eingeleitet und die Helden und die Mitstreiter, die treffen sich und bereiten sich auf die Schlacht vor und geben dann alle möglichen Sprüche von sich und dann ziehen sie ganz mutig in den Kampf. Und kurz vor dem Ende wird es nochmal ganz richtig knapp. Man muss ein bisschen Spannung erzeugen und dann mobilisieren diese Helden ihre große Heldenkraft. Und dann geht alles nochmal gut aus. Und im Matthäus-Evangelium schauen wir uns eine ähnliche Geschichte an. Die geht aber ein bisschen anders. Was ist jetzt? Wir sind kurz vor der Schlacht. Das gemeinsame Essen am Vorabend, das ist schon vorbei. Die Helden sind alle versammelt und der Feind, der marschiert schon auf. Das Schlachtfeld ist gewählt, alle Pläne sind gemacht. Die Verteidiger warten auf den Feind und man hört schon so die Schritte so bum, bum, bum näher kommen. Und wenn wir uns die versammelten Helden so anschauen, dann sticht einer ganz besonders heraus. Jesus, derjenige, der in Jesaja als Gottheld bezeichnet wird. Und der schon richtig viele große Taten vollbracht hat, von dem man schon ganz viel weiß. Und er bereitet sich jetzt auch auf diesen Kampf vor. Und wie wir aus der Rückschau jetzt wissen, hat er bei dieser Schlacht den größten Sieg aller Zeiten errungen. Er hat den Tod und die Sünde besiegt und er ist auferstanden. Und was man jetzt erwarten würde, sind Schlachtrufe. Es geht los. Zum Beispiel, wenn man jetzt ein Klingone wäre, würde man sagen, heute ist ein guter Tag zum Sterben. Oder auf ihr Reiter Theodens, reitet zur Vernichtung und zum Ende der Welt. Oder für Ruhm und Ehre oder für die Freiheit oder nieder mit dem Tyrannen oder einfach nur irgendwas. Ja. Das würde man sich so erwarten. So läuft es in den typischen Geschichten ab. Aber hier nicht. Bevor wir jetzt zum Text kommen, möchte ich noch kurz zurückschauen, was vorher passiert ist. Das Ganze hat am vorherigen Tag schon begonnen, also am Beginn des jüdischen Kalendertages. Es war der Rüsttag zum Passa und Jesus hat mit seinen Jüngern die Passafeier an diesem Abend vorgezogen, hat sie früher gefeiert als normal. Das Passamahl war ja ganz eine große Sache im Judentum und wer so eins schon mal gefeiert hat, weiß, dass es wirklich ein langes Fest ist, mit vielen verschiedenen Elementen, die eine spezielle Ordnung haben, die Haggadah. Und einen Teil dieser Ordnung oder vielleicht auch die ganze Ordnung hat es ja zur Zeit Jesu schon gegeben. Und manche Elemente davon sehen wir beschrieben. Das eigentliche Festmahl, bei dem normalerweise auch im Tempel geschlachtetes Lamm verzehrt wurde, hat in der Mitte von dieser Feier stattgefunden. Aber diesmal hat es definitiv kein Passahlamm gegeben. Das wäre ja erst am nächsten Tag im Tempel geschlachtet worden. Es ist also manches anders gelaufen als bei den normalen Passafeiern. Und während dem Essen wurden nicht nur wie sonst üblich immer die Hände gewaschen, sondern Jesus hat den Jüngern die Füße gewaschen. Und mitten in der Feier hat er von Verrat gesprochen und der Judas geht aus dem Raum, scheinbar um da ein bisschen was einkaufen zu gehen. Jesus deutet dann das Essen eines ungesäuerten Brotes zur Nachspeise, also nach dem Essen zum Abendmahl um und setzt es für seine Jünger und auch für uns als Bundeszeichen ein. Und dann hat er noch ganz viele Worte zu seinen Jüngern gesagt. steht in Johannes 13 bis 17 und in Lukas 22 beschrieben, was er ihnen alles mitgeteilt hat. Zum Abschluss von dieser Feier haben sie gemeinsam den Lobgesang gesungen. Es sind die Psalmen 115 bis 118 und dann sind sie in Richtung Ölberg aufgebrochen. Unterwegs ist dann das passiert, was wir letzte Woche gehört haben. Jesus sagt den Jüngern voraus, dass sie Anstoß annehmen würden, dass sie ihn verlassen werden. Und die Jünger, allen voran, Petrus sagt, na, das wird niemals passieren. Aber auch die anderen haben es gesagt. Und der Heldenmut, der taucht einmal so kurz auf. Nicht? Dann kommen sie zu einer späten Stunde, so vermutlich rund um Mitternacht, ein bisschen davor vielleicht, im Garten Gethsemane an. Der ist am Fuß des Ölbergs und die Stimmung ist ziemlich gedrückt. Es gibt viel Unsicherheit und vielleicht auch Verwirrung über das, was alles passiert ist und was Jesus alles gesagt und angekündigt hat. Und genau dort kommen wir jetzt in den Text. Also in Matthäus 26, Vers 36 und bis 46. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern, setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafen und sprach zu Petrus, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach, mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Dann kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen, ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Und ich möchte uns jetzt ein bisschen in diese Nacht mit hineinnehmen. Wir haben schon gesehen, okay, es ist der Abend vor der Schlacht, aber es gibt kein großes Geschrei, kein Gerede über Triumph. Es läuft ganz anders ab. Und ich möchte uns ein paar Sachen erzählen, die mir aufgefallen sind, wie ich den Text gelesen habe. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, wie tief die Empfindungen von Jesus da beschrieben werden. Das, was hier steht, sind echt starke Gefühle. Es sei, Seele ist betrübt bis an den Tod. Was man auch so übersetzen kann, dass er vor Verzweiflung sterben könnte. Er tragt hier eine Last, die seine Seele und sein ganzes Sein erfasst und die ihn wirklich zu Boden druckt. Er ist traurig und er ist verzagt und das ist deutlich länger als schon dieser Abend. Er hat das zum Beispiel in Lukas 12, Vers 50 schon angekündigt. Aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe und wie ist mir so bange, bis sie vollendet wird, vollendet ist. Und wenn man sich das anschaut, dann denkt man sich, bah, naja, natürlich hat er Angst gehabt, aber er hat ja gewusst, dass er auferstehen wird. Es hat ja diesen Lichtstrahl am Horizont schon gegeben. Und ja, da hat er ja Hoffnung haben können. Und doch sehen wir, dass Jesus, ganz Mensch, ganz Gott, Teil des dreieinigen Gottes, hier zusammenbricht. Gott, der hat den Tod vor Augen, die Kreuzigung vor Augen und sehen sie sogar nach seinen Menschen, sagt zu seinen Jüngern, wacht's mit mir, bleibt's wach mit mir. Und auch dieser Wunsch geht nicht in Erfüllung. Jesus bleibt in dem Kampf seiner Seele ganz von den Menschen verlassen, auch von seinen Jüngern, die am Nahe stehen. Und doch ist er nicht alleine. Am Abend direkt davor sagt er in Johannes 16, 32, ich bin nicht allein, der Vater ist bei mir. Gott geht diesen Weg alleine, in sich selbst. Die Gruppe der Jünger, die bleibt zurück. Die drei, die Jesus am nächsten standen, sind eingeschlafen. Der dreieinige Gott bleibt. Der Mensch hat an dem, was jetzt passiert, einfach überhaupt keinen Anteil mehr. Gar nichts. Und dann möchte ich mal schauen, okay, was passiert jetzt als nächstes? Wir sehen, dass Jesus dreimal bittet. Die Dinge passieren dreimal und es gibt ein paar Änderungen. Und wenn wir auf Jesus selbst schauen, er fällt auf sein Angesicht und betet. Das kann man jetzt so sehen, dass er Ehrfurcht vor Gott gehabt hat und sich deswegen auf sein Angesicht gelegt hat. Oder man kann es auch als Niederbrechen sehen unter der Last. Was erstaunlich ist, ist die Frage, die er da stellt. Er bittet darum, dass der Kelch des Todes am Kreuz an ihm vorübergeht. Und das ist eigentlich unerwartet. War nicht genau das der Plan, warum er überhaupt auf diese Erden gekommen ist? Er hat seine Auferstehung nach 3 Tagen angekündigt und hat gesagt, okay, wenn sie diesen Tempel abreißen, wird er dann in 3 Tagen wieder aufbauen. Warum kommt dann also dieser Wunsch zu dieser Zeit? Was wir definitiv sehen können, ist das, was Jesus vor Augen hat, muss fürchterlich sein. Und es ist fürchterlich. Es ist der Preis für die Sünde und der ist schrecklich. Wie furchtbar das ist, wenn man von Gott getrennt ist. Und wie schlimm das Leben ist, an das wir uns aber schon so gewohnt haben, ohne Gott. Wie ohnmächtig wir eigentlich sind. Wir haben als Menschen einfach nur unheimlich große Übung darin, dieses Grauen auszublenden, wie das Leben ohne Gott ist. Weil wir uns selber davor schützen wollen. Jesus sieht dieses Grauen in seinem ganzen Umfang. Er sieht eine richtige schwarze Wand auf ihm zukommen und die ist so umfassend, dass sie ihm zu Boden schlägt. Und das ist nicht eine Wand, wo man irgendwo ein Licht am Horizont sieht und wo man jetzt sagen kann, komm, es wird schon wieder besser irgendwann. Der Held Gottes liegt am Boden. Und wir sehen niemanden, der mit wehenden Fahnen und lautem Geschrei in die Schlacht reitet. Wir sehen auch keine rationale Entscheidung, wo Jesus sagt, naja, es war halt wichtiger und es war gut. Und deswegen, ja, mit kalter Logik muss man da halt durch. Wir sehen auch keinen Märtyrer, der bereit ist, für seine Sache massiv zu kämpfen und ich gehe jetzt da hinein. Alles das, was man aus den Helden sagen kennt, ist nicht da. Wir sehen Jesus, ganz Gott und ganz Mensch, wie er den Schrecken der Sünde und des Gerichts vor sich sieht. Und das ist kein Schrecken, wo man kurz einmal durchhalten muss und die Auferstehung kommt dann und dann ist es vorbei. Er sieht wirklich genau das, was Sünde ist. Es ist schrecklich, es ist tödlich und wenn das Gericht Gottes kommt, ist dieses Gericht allumfassend und es ist hoffnungslos. Diejenigen, die unter das Gericht Gottes gefallen sind, haben keine Hoffnung mehr und es gibt keinen Lichtstrahl am Ende des Horizonts. Es ist kein Kampf, den man mit einer Heldentat gewinnen kann. Aber wenn nicht die Zeit für Helden ist, was ist dann dran? Und was wir sehen, ist Jesus, der sich ganz Gott unterordnet. Der Held Gottes ist ein Knecht Gottes, ganz unheldenhaft. In Hebräer 5, Vers 7 bis 8 lesen wir, und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lauten Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Er bringt Gott das vor, was ihm am Herzen liegt. Ups, ausgeschaltet. Muss ich nochmal kurz einschalten. Und wenn wir uns fragen, wann die Jünger geschlafen haben, woher wissen wir denn überhaupt, was er gesagt hat? Genau da steht es. Er hat es nicht nur gesagt, er hat es geschrien. Und das dürften die Jünger vor dem Einschlafen noch gehört haben. Und doch, trotz diesem lauten und eindringlichen Vorbringen von dem, was sein Wunsch war, das, was sich von Gott gewünscht hat, sagt er am Schluss, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und das Nächste, was ich jetzt zum Sagen habe, ist insofern spannend, weil mir hat das heute in der Nacht wach gehalten, also ich bin um 1 nochmal aufgestanden. Zur gleichen Zeit ist der Benjamin hinten am Übersetzen von der Predigt gesessen und hat mir auch nochmal eine Mail geschrieben. Und ich denke, es ist deswegen auch sehr bedeutsam. Was wir hier sehen, ist eigentlich etwas, was total unerhört ist. etwas, was man sich nicht vorstellen kann. Nämlich das, dass Jesus sagt, okay, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will. Also er wollte, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht, sondern wie du willst. Und da denkt man sich jetzt dann, ja Moment, jetzt ist Gott da und er hat zwei verschiedene Willen. Das ist ja eigentlich total komisch. Und was wir da eigentlich sehen, ist eine Vorführung, wie Gott uns zeigt, wie Einigkeit wirklich funktioniert. Es geht nicht darum, dass Jesus sagt, okay, bitte lass das Kreuz kommen, passt schon, alles gut am Anfang. Sondern es geht darum, dass er sagt, wie du willst. Und deswegen steht oben auch, dass er Gehorsam gelernt hat im Hebräer. Dass es etwas ist, wo er sagt, okay, ich ordne mich unter. Und das ist jetzt etwas, was wir uns als Menschen überhaupt nicht vorstellen können. Weil den einzigen Moment, wo wir einen Willen haben, der Gott gegenübersteht, ist immer der, wo wir in Rebellion zu ihm sind. Das ist etwas, was wir uns nicht vorstellen können, dass es so funktionieren kann, dass man sagt, okay, ich bin in Unterordnung, ich bin in Einigkeit, so wie Jesus das mit Gott war. Und deswegen kann er sagen, nicht wie ich will, ja, er wollte, dass der Kelch vorübergeht, sondern wie du willst. Und ich weiß, das ist schwer zu verstehen und deswegen denke ich auch, bin ich dann halt in der Nacht drüber wach gelegen, weil wir als Menschen uns das wirklich nicht vorstellen können. Aber es ist trotzdem so, dass auch Gott den Menschen mit einem Willen geschaffen hat. Und das Ziel von ihm war nicht, dass er Marionetten hat, sondern jemanden, der ihm die Ehre gibt, der sich ihm unterordnet und das ganz macht. Und aus dieser Unterordnung kommt dann auch das, dass sich der Wille, den Jesus gehabt hat, und auch bei uns kann das so sein, in den Willen Gottes hineinfügt. Dass das der gleiche Wille wird, dass eine Einigkeit, eine Einheit daraus entsteht, die man, ja, die total tief ist und die total tiefgehend ist. Und es war bei Jesus nie etwas, wo diese Einheit und diese Einigkeit weg war und in Gefahr war, irgend sowas, nur weil er wollte, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht, sondern er war sich mit Gott eins darüber, dass er seinen Willen tun wird. Und dass er diesen Willen tut, sieht man dann nachher. Er ist aufgestanden und er ist den Soldaten entgegengegangen. Schauen wir einen Schritt weiter zu den Jüngern. Nachdem wir viel von Jesus gesehen haben, möchte ich schauen, was bei den Jüngern passiert ist. Und wir haben gesehen, die Hauptgruppe bleibt ein bisschen weiter zurück. Und nur diese drei Jünger, die mit auf dem Berg der Verklärung waren, gehen noch weiter mit. Und genauso wie auf dem Berg, wo es auf dem Berg ja eigentlich auch um den Tod am Kreuz ging, spielt auch hier der Schlaf eine große Rolle. Genau dasselbe nochmal. Und es gibt drei Schlafphasen. Bevor es losgeht, fordert sie Jesus dazu auf, mit ihm zu wachen. Also einfach nur mit ihm gemeinsam wach zu sein, während er betet. Ihm durch ihre Anwesenheit beizustehen. Und es kommt das, was man um die Uhrzeit erwarten kann. Es war spät in der Nacht. Sie haben ein Abendessen mit Wein hinter sich gehabt, dann eine Wanderung durch den frischen Sauerstoff und haben davor jede Menge an emotionalen und schwierigen Themen besprochen und sie sind eingeschlafen. Und in Markus wird uns beschrieben, dass sie vor lauter Traurigkeit eingeschlafen sind. Und als Jesus das erste Mal wiederkommt, fordert er sie auf, nicht nur zu wachen, sondern zu beten, dass sie nicht in Versuchung fallen. Um Schutz für sich selbst beten. Aber das schaffen sie auch nicht. Sie schlafen wieder ein. Und als Jesus dann das zweite Mal wiederkommt, hat er zu ihnen gar nichts mehr gesagt und hat sie schlafen lassen. Und es wird ganz klar, in diesem ganzen Schlafen, was der Mensch mit den Heilstaten Gottes zum Schaffen hat. Nichts. Der Mensch schläft. Wer schläft, kann nicht kämpfen, kann sich nicht wehren, kann gar nichts machen, kann keine Aktionen setzen. Und selbst die Aktionen, die Jesus sagt, die ja okay, bleibt wach, die er jetzt sagt, die nicht ganz so schwer sind, selbst die kann er nicht. Es ist unmöglich. Alle, die vorher noch Bereitschaft zu Heldentaten angesagt haben, versagen komplett und können nicht einmal eine Stunde wach sein. Gut. Wenn wir einen Schritt weitergehen, jetzt haben wir uns angeschaut, was passiert ist. Was heißt das für uns? Und einerseits heißt das für uns, was wir hier sehen, dass wir einen hohen Priester haben, der uns versteht. Jesus ist derjenige, der durch eine solche Krise durchgegangen ist. Und wenn wir uns wieder aus den Hebräertexten anschauen, daher musste der Sohn in allen seinen Brüdern gleich werden, auf dass er barmherzig würde und ein treuer, hoher Priester vor Gott, zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn da er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Und aus 4, 14 und 16, weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der den Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könne mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Wenn wir den Text heute anschauen, dann sehen wir Jesus, der niedergeschlagen da liegt. Der weiß um seine Auferstehung, aber der Schrecken der Sünde und des Todes, die drucken ihm so nieder, dass er dem gern entkommen würde. Und wir sehen an Jesus, der in seiner Not von seinen Freunden alleine gelassen worden ist, für den niemand da ist, für den noch nicht einmal jemand betet. Aber in genau dem, was er da erfahren hat, steht er denen bei, die sich in solche Situationen befinden. Die niedergeschlagen sind und keinen Ausweg sehen, keinen Lichtstreifen mehr sehen, die keine Hoffnung haben und denen niemand beisteht und denen Aussagen wie, ja, es wird einmal besser werden, auch nicht helfen. Jesus sagt, ich war da, wo du jetzt bist und ich sehe, was du leidest. Aber da, wo du jetzt bist, bin ich für dich da. Ich bin von Menschen verlassen worden, aber du bist nicht von Gott verlassen. Ich helfe dir und ich leide mit dir. Ich bin da. Das Zweite, was ich uns mitgeben möchte, ist das, was wir tun können. Nichts. Und ich möchte dazu einen Vers herausnehmen, den ich vorher ausgelassen habe. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Eigentlich ein sehr bekannter Spruch, aber meiner Meinung nach meistens falsch verstanden. Im Alltag verwendet man da dafür, dass man irgendwas schaffen möchte und das nicht hinbringt. Man will zum Beispiel auf einen Berg gehen, hat aber einen Muskelkater und schafft es nicht ganz. Im christlichen Bereich haben wir so ein bisschen andere Auslegungen dazu, die sagen, ich weiß im Kopf rational, was Gott möchte, krieg's aber nicht so richtig hin und meine Emotionen stehen mir ein bisschen im Weg. Mein Verstand ist willig, das Fleisch reißt sich zusammen und schafft es halt nicht ganz. Das hat aber nichts mit dem zu tun, was Jesus hier sagt. Der Geist, um den es geht, ist der Geist Gottes. Das Fleisch, um das es geht, ist der ganze Mensch. Mit seinem Körper, mit seiner Seele, mit seinem Verstand, mit seinen Gefühlen und mit seinen Willen. Und auch wenn wir das manchmal anders denken, unser Verstand, der gehört zu dem, was Jesus als Fleisch bezeichnet. Warum sage ich das so? In Europa sind wir also ein bisschen vom griechischen Denken geprägt. Und das sieht den Verstand als etwas sehr Hochwertiges an und die Gefühle sind ein bisschen schlecht, die muss man ein bisschen so unterordnen. Und den Gedanken haben wir auch manchmal im Christentum. Und obwohl unser menschlicher Geist ein Werkzeug von Gott gegeben ist, ist er genauso unter dem Fluch der Sünde. Genauso wie unsere Emotionen und der Verstand ist auch Teil des Fleisches. Was Jesus hier also sagt, ist, dass der Heilige Geist willig ist, Gottes Willen zu tun. Aber dass wir schwach sind, das zu tun. Und es nur durch die Kraft des Heiligen Geistes, nur durch den Heiligen Geist schaffen können. Und Jesus hat das früher schon an einer anderen Stelle ein bisschen stärker nur auf den Punkt gebracht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir können in unserer Schwachheit gar nichts tun. Aber der Geist ist derjenige, der den Willen und die Kraft hat. Und deswegen sucht Gott da nicht nach Helden, so wie wir sie kennen. Keine Kämpfer und keine Macher, keine disziplinierten Personen, keine mit Durchhaltevermögen. Personen, die sowas haben, die sind von Gott mit einer großen Gabe beschenkt. Aber es ist nicht das, was Gott bei uns sucht. Warum? Das war nicht das, was Jesus ausgemacht hat. Was wir bei ihm sehen, ist nicht seine menschlichen Fähigkeiten und Eigenschaften. Es ist dieses, wie du willst, das er im Garten Gethsemane äußert. Und das schon vorher sein ganzes Leben auf dieser Erde geprägt hat. Ein Dein Wille geschehe. Ein Wille, der sich in den Willen Gottes hineinfügt und mit ihm eins wird. Bei mir selber läuft das Ganze ja meistens eher so ab, dass ich sage, okay, ich schaue, dass ich meinen Willen auf Vordermann bringe und sage, okay, ja, Herr, ich möchte gern das und das, dass sich das bei mir ändert. Und anstatt, dass ich hingehe und sage, so ist es bei mir, so geht es mir, aber ich möchte gern, dass dein Wille geschieht. Jesus macht es genau andersrum. Er geht direkt zu Gott hin und legt ihm alles vor, was ihm in dem Moment auf dem Herzen ist, und sagt aber, dass er sie unterordnen möchte. Dein Wille geschehe. Und genau das ist es, was Gott möchte. Er möchte gern Menschen, die ihm vertrauen, zu ihm kommen. Genauso wie Jesus es getan hat. Und Menschen, die ihm alles bringen. Genauso wie wir es auch in den Psalmen lesen. In den Psalmen beklagen die Schreiber ja öfter die Dinge, die sie nicht verstehen, und sagen Gott das. Aber gleichzeitig, so in den Psalmen, als auch bei Jesus, als auch bei uns, entsteht in so einem vertrauten Gespräch dann dieses Dein Wille geschehe. Es ist das, was der Heilige Geist dann in uns wirken kann, mit seiner Kraft. Genau dann, wenn wir schwach sind. Ich möchte noch einmal ganz kurz das Thema wechseln. Und das passt vielleicht jetzt nicht ganz rein, aber das kommt trotzdem im Text vor. Jesus sagt, dass wir wachen und beten sollen, dass wir nicht in Anfechtung fallen. Und das Wort für Anfechtung kann man genauso gut mit Versuchung oder Bedrängnis übersetzen. Das ist im Griechischen das gleiche Wort. Und wir haben ja manchmal so das Gefühl, dass Anfechtung einfach daherkommt. Und wenn sie dann daherkommt, soll man sie als lauter Freude erachten, weil sie Bewährung bringt, wie wir es ja aus Jakobus 1, Vers 2 wissen. Wir sollen aber nicht das, was uns für die Zeit in der Anfechtung gesagt ist, mit der Zeit vor der Anfechtung verwechseln. Es gibt im Glauben keine Helden, die mutig in die Anfechtung schreiten und dort Bewährung erlangen wollen. Das ist nicht das, was Jesus sagt. Er sagt uns hier und fordert uns auch im Vaterunser aus, das zu beten, dass wir wachsam sein sollen, dass wir dafür beten sollen, nicht in die Anfechtung oder in die Versuchung zu fallen. Und das ist etwas, was mir jetzt in dem Text da bewusst geworden ist. Das ist etwas, was ich machen möchte, was ich ernst nehmen möchte. Und wenn man sich jetzt dieses Führe uns nicht in Versuchung anschaut, denkt man schon mal ans Vaterunser. Wir haben vorhin dieses Dein Wille geschehe gehabt. Denkt man auch wieder ans Vaterunser. Gut, aber jetzt haben wir die ganzen Helden alle zerlegt. Was bleibt jetzt dann eigentlich über? Und ein bisschen Heldentum wollen wir doch gerne haben. Und zum Glück gibt es auch eins. Und zwar in Epheser 6 wird man doch ein bisschen was Heldenhaftes finden, die Waffenrüstung. Und es ist wieder die Zeit vor der Schlacht. Was gemacht wird, ist, dass diese Waffenrüstung angelegt wird und erklärt wird. Und es werden alle Riemen werden festgezurrt. Es wird alles auf seinen Sitz geprüft und dann kann es losgehen. Und es geht in die Schlacht mit Gebrüll. Nämlich, betet alle Zeit mit allen Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Seid wach und betet. Wachet und betet, so wie Jesus das da gesagt hat. Der eigentliche Kampf ist keiner, in dem wir selbst irgendwas tun. Wir reden nur mit Gott und bringen ihm das, was da ist. Und in diesem Kampf geht es nicht um unsere Leistung. Wenn wir auf Jesus schauen, dann im Garten Gethsemane, dann ist dieses Gebet ein Zwiegespräch. Ein vertrauliches Reden mit Gott, wo er das sagt, was er auf dem Herzen hat. Es geht auch nicht um Leistung. Wir können Gott gar keine Leistung bringen. Alle Werke, die wir überhaupt tun können, hat er schon vorbereitet. Alles, was wir tun können, kommt aus ihm. Denn ohne ihn können wir gar nichts tun. Aber wenn wir zu ihm beten oder sein Wort erforschen, wird sein Geist Dinge in uns tun und er wird uns bewegen und er wird uns verändern. Dahin, das zu tun, was er vorbereitet hat. Was wir machen sollen, ist einfach nur zu ihm zu gehen. Was er dann mit unserem zu ihm gehen macht, ist seine Sache, nicht unsere. Wir haben da keinen Anteil daran. Gut. Wenn ich jetzt die Dinge zusammenfassen möchte von heute, dann ist das Erste, was ich sagen möchte, ist, dass geistliches Heldentum ganz anders ausschaut. Im Zentrum steht nicht der Wille des Helden, sondern die Unterordnung unter den Willen Gottes. Jesus gibt uns ein Beispiel, wie das, dass er sich wünscht, dass der Kelch an ihm vorübergeht und diese Unterordnung unter den Willen Gottes zusammenpassen. Wie das gehen kann, ohne Sünde, ohne Widerspruch, ohne Rebellion, ohne Aufbegehren, ohne alles. So wie Gott sie Einigkeit gedacht hat. An all den Dingen, die passieren, können wir als Nachfolger Jesu überhaupt nichts beitragen. Aber Jesus hat den Heiligen Geist gesandt, der in uns wohnt. Und der kann was beitragen, der kann es machen. Jesus hat in dieser Nacht einen Weg in die tiefste Tiefe begonnen. Er hat Hoffnungslosigkeit erfahren, die wirklich aus dem Gericht Gottes kommt. Wir wissen, dass er danach den Tod besiegt hat und auferstanden ist. Aber er hat diese Dunkelheit erfahren. Und dadurch kann er auch uns helfen und mit uns mitleiden. Er weiß, was wir durchmachen. Und Jesus fordert uns zum Gebet auf. Einerseits, damit wir nicht in Versuchung fallen, andererseits, um alles vor Gott zu bringen. Und auch hier können wir keine Leistung bringen. Wir sollen einfach nur zu ihm hingehen. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Herr, danke dafür, dass du uns da ein Vorbild gegeben hast, dass du dich ganz untergeordnet hast, dass du den Willen des Vaters getan hast und dass du das auch gemacht hast, obwohl diese ganzen Dinge vor dir gestanden sind. Dass du deinen Willen in den Willen des Vaters gelegt hast, Herr Jesus. Danke dafür, dass du dieses Opfer auf dich genommen hast, dass du diesen Weg für uns gegangen bist und dass du das Einzige gemacht hast, was wirklich Erlösung für uns bringt. Danke dafür. Und ich möchte bitten, dass wir genau das, was du möchtest, dass wir zu dir kommen, dass wir reden, dass wir Vertrauen auf dich setzen und dass wir nicht aus eigener Kraft rennen, sondern dass wir von dir Kraft kriegen, dass wir das tun. Bitte wirk du das in uns. Amen.